Erstes Kapitel: Im Banne Sodoms. O Herr Jesus Christus, gedenke meiner in deinem Königreich, gedenke meiner in den Tagen der letzten Finsternis, wenn du gar heimlich und unerkannt kommen wirst wie ein Dieb in der Nacht, auf dass die Macht des Satans ein für allemal gebrochen werde und der Glanz deiner Herrlichkeit das Erdenrund umstrahle. Amen. Ich beende mein letztes Abendgebet und lege mich in meiner Zelle zur Ruhe. Doch es gelingt mir nicht, all die wirren Gedanken zu vertreiben. Der nackte Stein, aus dem mein Nachtlager besteht, fühlt sich an diesem Abend ganz besonders hart und leblos an, als wenn er dadurch die Härte und Leblosigkeit meines Klosters, ja, des ganzen Ordens, aufzeigen will. Seit nunmehr 50 Jahren lebe ich hinter diesen dicken Mauern, zuerst als Novize, später als einfacher Bettelmönch, in den letzten Jahren als Pater Gregorius, der sogar hie und da die Messe lesen darf. Doch in all den langen, zermürbenden Jahren der Selbstkasteiungen, der endlosen Gebete, der Erniedrigungen und der aufgezwungenen körperlichen Keuschheit ist es mir nicht gelungen, Christus zu finden. Ich habe nur zweierlei gefunden: Resignation und Verbitterung. Mit welch jugendlichem Enthusiasmus habe ich mich damals in ein Leben voller Selbsthingabe an den Orden, voll Aufopferung für meine Nächsten und voller ehrlicher Gebete gestürzt. Immer von der Sehnsucht getragen, die wahre Nachfolge Jesu Christi antreten zu dürfen, um einst in sein Reich eingehen zu können. Was ist jetzt aus mir geworden? Ein trübseliger, verbrauchter Greis, dessen schlimmste Erkenntnis vielleicht ist, dass das Christentum eine einzige Lüge sein muss. Ja, dass unter dem Deckmantel der Frömmigkeit und Gottesfurcht die schrecklichsten und blutrünstigsten Taten geschahen und noch geschehen. Etwa zu meinem 40. Geburtstag fand in unserem Kloster die erste Gerichtsverhandlung der Heiligen Inquisition statt. Ein Mädchen aus dem nahen Dorf, das mir als Heilerin bekannt war, wurde als Hexe verurteilt und zunächst in einen Keller des Klosters gesperrt. Damals glaubte ich sogar noch, dass all diejenigen, die sich mit dem Teufel verbündet hatten, tatsächlich zu töten seien. Doch als in den nächsten Wochen mehrere Kellerräume der Abtei im Namen der heiligen Dreifaltigkeit mit den schrecklichsten Foltergeräten ausgestattet wurden, vermochte ich den Dingen keinen Sinn mehr abzugewinnen. Wie es mein Schicksal wollte, wurde ausgerechnet ich zum Zeugen der Folterungen dieses jungen Mädchens berufen, das zwischen unmenschlichen Schmerzensschreien immer wieder seine Unschuld beteuerte. Das Mädchen starb damals unter den schrecklichsten Qualen, vor meinen Augen. Und in mir starb zu diesen Zeiten auch etwas. Etwas, das man vielleicht vertrauenden Glauben nennen könnte. Etwas, das man Unschuld nennen könnte. Hieß es nicht in den Evangelien: Du sollst nicht töten? Hieß es nicht: Urteilt nicht, denn mit dem Maße, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden? Verkündete nicht unser Heiland: Ich bin die Liebe? Ja, durfte denn im Namen der Liebe so etwas Schreckliches geschehen? Zumal, ich wage es kaum zu denken, ich im Laufe der Zeit bemerken musste, dass die christlichen Folterknechte an den Quälereien all der verhörten Mädchen Lust empfunden hatten. Vergebt mir meine Offenheit, aber sie empfanden reinste leibliche Lust. Man hat unseren Herrn Jesus besudelt und ich habe es nicht verhindert. Zwar habe ich einige Male vorsichtig bei unserem gnädigen Abt Sanctius angefragt, ob denn das alles noch im rechten Sinne unserer heiligen Mutterkirche sei. Am Anfang wurde ich noch wohlwollend belehrt. Auf hartnäckigere Fragen folgten jedoch deutlich werdendere Drohungen. Ja, ich wurde sogar gefragt, auf welcher Seite ich überhaupt stehen würde. Sollte ich schon unter den Einfluss des Satans geraten sein? Diese Furcht um mein Leben und Seelenheil ließ mich verstummen. Also schwieg ich fortan zu den Gräueltaten. O Herr, vergib meiner armen Seele! Wieder bäumt sich alles in mir auf unter diesen üblen Erinnerungen an die Vergangenheit. Ich kann nicht schlafen. Wie oft, wenn diese Gedanken bleichen Fingern gleich in mein Gehirn eindringen und ich richte mich immer noch entsetzt auf, versuche die quälenden Inquisitionsszenen zu verdrängen, die Schreie der nackten, gefesselten Frauen, die durch die düsteren, blutverschmierten Gewölbe hallten, wo sie irgendwann ungehört verklungen waren. Doch mir hatten sie sich eingebrannt, diese Schreie, bis in die Tiefen meiner Seele. Und in diesen schauerlichen Bewusstseinstiefen waren die Namen der Getöteten und deren Schmerzensschreie unauslöschlich eingemeißelt. Später war ich aus Altersgründen von dieser Arbeit befreit worden. Doch die Erinnerungen blieben. Unerbittlich drängten sie Tag für Tag aus der Tiefe hervor und vergifteten meinen gequälten menschlichen Geist, der inzwischen zu schwach geworden war, um sie zu vertreiben, so ungläubig, um sie dem zweifelhaften, finster wirkenden Gott zu übergeben, in dessen Namen wir die Welt von Hexen und Heiden zu befreien trachteten. Ich weine und ich friere. Es ist kalt geworden in der Zelle. Im Mondlicht, auf dem Steinbett sitzend, lasse ich nun meine Gedanken in die Zeit nach den Inquisitionsdiensten schweifen. Als ich in den Archiven der Abtei arbeitete und dort so manchen politischen Meuchelmord verzeichnet fand. Stand es nicht in den Klosterregeln, dass wir Mönche uns von allen weltlichen Machenschaften fernzuhalten hatten? Diese Regel war anscheinend nie befolgt worden. Ganz im Gegenteil, aus den Aufzeichnungen war genau ersichtlich, mit welch niederträchtiger Unverfrorenheit die Obrigkeit des Klosters jeweils denjenigen Landesfürsten unterstützt hatte, der dem Kloster am meisten gespendet hatte. Doch diese Dinge hatten mich nach all den Jahren bei der Inquisition kaum noch erschüttert. Sie steuerten nur ihr Schärflein dazu bei, dass ich das letzte Quäntchen Glauben, das ich noch besaß, auch verlor und innerlich ein hohler Stein wurde. Äußerlich prahlte ich mit auswendig gelernten Gebetsformeln der früheren Mystiker. Doch innerlich war die Welt für mich ein verlogenes Jammertal, das so sehr in Intrigen und Bosheiten versponnen war, dass für den Einzelnen nur noch eine Chance bestand. Er musste möglichst effektiv dieses üble Spiel mitspielen, um davon nicht ausgesogen und vernichtet zu werden. Ich sitze immer noch auf der harten Steinpritsche und werde von der Verbitterung fast überwältigt. Gibt es denn keine Gerechtigkeit auf dieser Welt, wo doch in der Bibel von der Liebe zum Nächsten die Rede ist, von der gegenseitigen Achtung und vom Dienst am Mitmenschen? Hat Jesus nicht gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Und wie sieht die Realität aus? Ist es der Sinn des Lebens, dass die Menschen sich gegenseitig niedermetzeln oder verleumden? Besteht dieses irdische Jammertal nur aus Schmerz und Lust und aus Raffen und Gieren? Ich glaube zu ersticken, springe auf und schreie, ist es das wirklich, was du willst, o Herr? O, hätte ich nur deine Macht, Herr, Ich würde die Welt schon zum Rechten verändern. Mit einem Mal geht ein leiser Windhauch durch die düstere Zelle. Was war das? Hoffnung keimt auf. Sollte mir in meiner tiefsten Verzweiflung gar eine Antwort zuteil werden? Entweder es geschieht jetzt etwas oder ich sterbe. Und das Unfassbare geschieht. Seit 30 Jahren verbringe ich meine einsamen Stunden in dieser Zelle und noch nie ist mir die Treppe vor meinen Füßen aufgefallen. Sie ist einfach da. War sie das schon immer? Eine Treppe. Eine Treppe mitten im Boden meiner Zelle, die in einen dunklen Schacht hinabführt. Ich wundere mich nicht. Ich nehme das Wunder einfach an. Ich bin zu allem entschlossen. Angst habe ich keine mehr. Es gibt nichts mehr zu verlieren für mich. Der Tod wäre nur noch eine Erlösung. So zünde ich hastig eine Kerze an. Ein Geheimgang, flüstere ich erregt zu mir selbst. Mit fiebrigen Augen blicke ich zunächst auf den Gang hinaus, ob nicht ein anderer Bruder mein Unterfangen stören könnte. Beruhigt, doch trotzdem mit pochendem Herzen steige ich die Stufen hinab. Stickige Luft schlägt mir entgegen. Der Kerzenschein beleuchtet eine schmale, steil abwärts führende Treppe, die in unergründliche Tiefen zu führen scheint. Seltsamer, schmieriger Belag bedeckt den Boden und klebt an den Wänden. Wohin führt diese Treppe nur? Dieser Teil des Klosters ist doch überhaupt nicht unterkellert. Und meine Zelle liegt ebenerdig. Ich zögere kurz und will schon umkehren, um den Abt von der merkwürdigen Entdeckung zu informieren. Da überkommt mich eine seltsame Eingebung. Geh hinunter, du bist alt. Dein Ende naht bald. Willst du deinem Schöpfer mit all dieser Verbitterung entgegentreten, die du in dir trägst? Du kennst doch all deine quälenden und gequälten Gedanken. Geh hinunter. Zaudere nicht an der Schwelle zur Erkenntnis. Diese intensive Stimme gibt den eindeutigen Befehl, steige hinab. Mein Herz pocht wild, die kurze Beklemmung weicht einer neugierigen Versessenheit. Gibt es doch einen Gott? Wird mir in den Katakomben dort unten die Gestalt Christi begegnen, gar im leuchtenden Auferstehungsleib? Aufgeregt mache ich mich in den Abstieg, kann dabei kaum etwas erkennen im Schein der flackernden Kerze, taste mich, verzweifelt nach Halt suchend, mit der freien Hand durch den schmalen Abwärtsgang. Die Treppe ist zu Ende. Ich stehe in einer uralten, geheimnisvoll verzierten Halle. Langsam sehe ich mich um. Verzierte Wände, Decke und Boden aus kaltem Fels. In der Mitte des Raumes ein massiger Altar. Es liegt etwas darauf, flüstere ich zu mir selbst und trete näher. Ein dunkles, ledergebundenes Buch liegt inmitten eines Sexagramms und starrt zu mir herüber. Das Buch lebt, es sieht mich an, führe ich mein Selbstgespräch weiter und höre den leichten Hall meiner Worte im Geheimgang. Ich fixiere das Buch und wieder höre ich die Stimme in mir. Komm, Gregorius, und lies. Jetzt gibt es kein Zögern mehr. Was immer auch geschehen soll, es sei. Ich greife nach dem Lederband. Fünfzehn Jahre zuvor.
Verdächtig sind die Kranken, denn sie sind von Gott gezeichnet. Verdächtig sind die allzu Gesunden, denn sie stehen mit dem Teufel im Bunde. Verdächtig sind die Armen, denn sie leben nicht gottgefällig. Verdächtig sind auch die Reichen, denn sie leben in Völlerei. Verdächtig sind die Ungläubigen, denn sie ketzern Gott. Verdächtig sind die allzu Gläubigen, denn sie täuschen euch. Darum seid achtsam aufeinander und berichtet mir von euren Beobachtungen. Amen.
Die Predigt in der kleinen bis zum letzten Platz besetzten Kirche war zu Ende. Nackte Angst war in den Gesichtern der Anwesenden zu lesen. Das altbewährte Mittel zur perfekten Steuerung der Massen zeigte beste Wirkung. Nicht nur die alten weisen Frauen, die Heilerinnen und Hagedisen, die wegen ihrer Aufrichtigkeit und ihres magischen Wissens dem verderbten Klerus schon immer ein Dorn im Auge waren, befanden sich nun in Gefahr. Nein, von nun an konnte es jeden treffen. Der Denunziation war Tür und Tor geöffnet. Und es traf auch jeden, der die klerikalen Machtelite im Wege stand oder an dessen Leiden sich die gierigen Kirchendiener zu ergötzen gedachten. Die bildhübsche Försterstochter Rosemarie konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass viele der in der Predigt genannten Merkmale für Hexerei in den Augen des Bäckermeisters Johann Bachler auf sie zutrafen. Meister Bachler war einige Wochen zuvor von ihrem Vater als Freier wegen seines hohen Alters und seiner offensichtlichen Jähzornigkeit abgelehnt worden. Schon gleich nach der Predigt begab sich Bachler zum Großinquisitor der Heiligen Römischen Inquisition und berichtete von seinen seltsamen Eindrücken. Rosemarie war zu hübsch, führte ein auffallend sorgloses Leben, lachte den ganzen Tag, war für seine Begriffe viel zu fromm und vor ein paar Wochen war in der Nähe des Försterhauses der Landmann Seitz vom Blitz erschlagen worden. Bedurfte es da noch eines weiteren Beweises? Aufgrund der erdrückenden Indizien musste sogar der Großinquisitor zugeben, dass die Sachlage eindeutig war. Trotzdem sollte Rosemarie die Gelegenheit bekommen, sich zu erklären. Schon am nächsten Tag wurde sie vom Dorfbüttel im Rathaus zum Verhör vorgeführt. Und nachdem sie sich dort uneinsichtig zeigte, wurde die hochnotpeinliche Befragung angeordnet. Rosemarie starb unter den Folterqualen, ihre Unschuld immer wieder beteuernd. Ein Fall wie Millionen andere. Und trotzdem unterschied es sich in einigen wesentlichen Punkten von den anderen Hexenprozessen. Obwohl Rosemarie die schlimmsten Qualen erlitt, schien sie auf irgendeine seltsame Weise gelöst. Ihr Geist schien in tiefem Gebet versunken, schon vor ihrem Ableben nicht mehr auf dieser Welt zu sein. Hier starb eine aufrichtig Gläubige, die von der Unsterblichkeit ihrer Seele bereits erfüllt war. Pater Gregorius, der diesem entsetzlichen Schauspiel wieder einmal beiwohnen musste, war erfüllt von unsäglichem Mitleid. Und genau in diesem Moment, da die Sterbende ihren letzten Blick auf ihn richtete, sollte der an seiner Aufgabe zweifelnde Kirchenmann ein Erlebnis haben, das er sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen würde.